Ich möchte heute ein bisschen was erzählen, eine Bibelstelle, die erstmal ungewöhnlich ist, weil sie nicht auf den ersten Blick so erbaulich ist und Jesus sogar eine Warnung ausspricht. Und wir können das mitlesen, Matthäus 16 ab Vers 5. Also das Umfeld ist, Jesus hat Brot vermehrt. Ich denke, einige werden die Geschichte kennen. Und dann heißt es, als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten sollt? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer hüten. Gerade noch hinbekommen. Das Hüten steht weiter vorne. Ich möchte ein bisschen heute darüber sprechen, was denn die Pharisäer und die Sadduzäer ausgemacht hat. Und wenn man schon eine Weile in der Gemeinde ist oder auch mit Gott unterwegs ist, dann hat man ziemlich schnell ein Gefühl dafür, dass in der Bibel die ziemlich schlecht wegkommen. Und ganz schnell ist man dabei und denkt, naja, die Pharisäer, also das waren ja so die Dummbatzen, so die es nicht blicken, passiert ja uns nicht. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass Pharisäer und Pfingstler nicht nur beide mit P anfangen. Pharisäer waren Leute, die wirklich mehr wollten. Pharisäer waren die Leute, die auf Gott gewartet hatten, die eine hohe Erwartungshaltung hatten. Das waren Leute, die mehr wollten, die eine Leidenschaft hatten und Eifer für Gott. Und ich würde gerne mal ein paar Bibelstellen anschauen, wo Jesus darauf eingeht, in was sie denn gefallen sind oder in welche Fehler oder falsche Verständnisse sie hineingetappt sind, warum er vor dieser Lehre der Pharisäer und Sadduzäer warnt. Und vielleicht gibt uns das den ein oder anderen Aufschluss für uns heute. Matthäus 22. Da geht es um die Sadduzäer. Ab Vers 23. An jenem Tag traten Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Wem von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt. weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ich will auf die Frage der Sadduzäer nicht eingehen und ich will die heute nicht beantworten. Aber ich würde uns gerne so eine grobe Richtung geben. Die Sadduzäer waren eine Gruppe im Judentum, die hatten für sich festgelegt, dass Gott gesprochen hat durch die 5 Bücher Mose und danach ist Schluss. Also die ganzen Propheten, die noch so im Alten Testament kommen, die waren für die alle nicht relevant und gültig. Und Jesus greift das hier auf und sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Wo Jesus mit uns hin möchte, ist, dass die Summe des Wortes Gottes Wahrheit ist. Dass es Offenbarungen gibt, die über die Bibel gespannt sind und nicht nur auf einen einzelnen Vers reduziert werden können. Und hier war eine Gruppe von Menschen, die hatten so ihre Lieblingsstellen und Lieblingsbücher und alles andere, vielleicht weil es sie auch herausgefordert hat, das haben sie versucht, in den Hintergrund zu schieben oder zu verdrängen. Kennen wir das? Du glückliche Heidi, ich kenne das. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da, als wir geheiratet hatten, da hatte die Svenja minus 2,5 Dioptrien. Und das ist jedes halbe Jahr ein halbes Dioptrien schlechter geworden. Ich konnte mir ausrechnen, mit 30 wird die Svenja unsere Kinder nicht mehr sehen, weil das einfach die Augen zu schwach sind. Und jedes halbe Jahr ist man zum Arzt gegangen und es war ja unscharf. Und man hatte gehofft und geglaubt, dass Gott eingreift, dass er Dinge tut. Man ist Dingen hinterhergegangen, Leute haben gebetet. Es war unscharf, aber jedes Mal kam diese vernichtende Botschaft, es ist wieder schlechter geworden. Und nicht nur, dass es schlechter geworden ist und man die Konsequenzen vor Augen hatte, sondern man hatte zusätzlich noch die ganzen gut gemeinten Freunde, also die ganzen Freunde, die gut gemeinte Ratschläge hatten, und einer, der ziemlich häufig kam, war: ihr habt halt zu wenig Glauben. Das war echt bitter. Und es hat dazu geführt, dass ich innerlich dieses Thema, über das Jesus ja ziemlich viel und auch sehr zentral spricht, nämlich, dass er gekommen ist, unter anderem um zu heilen, nicht mehr hören konnte. Weil ich selber eine negative Erfahrung damit gemacht habe. Und dieses Wort, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt, war irgendwie ein Wort, mit dem ich mich in der Zeit auch identifizieren konnte. Es gab Bereiche in meinem Leben, die haben mich so sehr herausgefordert, dass ich sie auf Abstand geschoben habe. Weil das, um was es ja Jesus im Kern geht, ist Familie, gute Beziehungen, einander lieben. Und das andere war weit weg. Und ich glaube, hier ist eine Gefahr, die Jesus vor Augen hat, als er davor warnt, vor diesem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Dass es Dinge gibt, die Sadduzäer waren diejenigen, die sagen, die 5 Bücher Mose und nicht mehr. dass es in unserem Leben passieren kann, dass, weil uns Dinge herausfordern, dass wir sie versuchen, auf die Seite zu schieben. Und wir uns aus dem Zentrum hinausbewegen. Ich würde mal weitermachen. Matthäus 23, vielen Dank, Vers 23. Da spricht Jesus über die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Also das wird nicht besser, wenn wir hier weiterlesen. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Ich mach mal hier Schluss, das ist in dieser Sprache einfach weitergeschrieben. Es ist eine Seite von Jesus, die wir auch nicht immer so vor Augen haben. Was prangert er denn an? Soll ich es nochmal lesen? Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Also wenn ich das lese, das drängt sich ja förmlich auf, dass die Pharisäer keine Unterscheidung zwischen wichtig und nicht so wichtig vornehmen konnten. Für sie war irgendwie alles gleich wichtig. Egal, was in der Bibel steht. Zehnten von Anis, Minze und Kümmel. Also, ich meine, also das ist ja, also das ist ja frech. Schon mal Kümmel, also so eine Handvoll Kümmel genommen und verzehntet? Abgezählt. Also weißt du so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meins. Eins für Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Weil die haben es ja genau genommen. Ich glaube nicht, dass die einfach so, hier, so gute Patzen für mich, Teil für Gott, so 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, zack, 1. Vielleicht haben sie es auch gewogen. Aber wie Jesus sich hier lustig macht, also wirklich sich lustig macht, über das, was sie tun und es so genau meinen und so genau machen wollen, und dabei völlig vergessen, dass es Dinge gibt, die viel bedeutungsvoller sind. Und er zählt es ja hier auf. Recht, Erbarmen und den Glauben. Sie sind so gefangen in ihrer eigenen Welt, in dem, was muss ich vor Gott alles richtig machen, und vergessen darüber, was wünscht sich Gott, dass ich dem anderen tue. Für Recht sorgen, Erbarmen zeigen, Glauben leben. Das wird völlig vergessen und in diese Falle tappen sie, dass sie nicht unterscheiden. Und weil sie nicht unterscheiden und nicht verstehen, was das Herz Gottes dahinter ist, sind sie fast dazu verdammt, den Versuch zu unternehmen, alles richtig zu machen und einen Haken dran zu bekommen, weil sie das Herz Gottes aus den Augen verloren haben, bleibt nichts mehr, außer Regeln zu befolgen. Es reimt sich. Das dichtet. Ich habe schon lange keinen Schwaben mit erzählt, aber den muss ich erzählen. Der ist zu gut. Treffen sich also ein Tübinger, die nennt man bei uns Gorgen, so, also ein Gorg, und ein Hochdeutscher an so einer Brücke. Und dann kommt der Hochdeutsche und sagt, hier ist aber schön, wir könnten doch einen Dichtwettbewerb machen und wer schöner dichten kann, gewinnt eine Kiste Wein. Also das ist ein bisschen, aber das ist trotzdem gut. Dann sagt der Hochdeutsche, ich stehe hier an der Neckarbrück und spuck den Fischen ins Genück. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich kann es besser. Dann sagt der Gorg, ich stand hier auf der Neckarbrück und steck mir einen Finger in den Arsch. Das sagt der Hochdeutsche, aber es reimt sich doch gar nicht. Hanoi, aber es dichtet. Okay. Okay. Dass es sich reimt. Dass es sich reimt. Ich muss bei Reim immer an die Geschichte denken. Okay. Ich bin offen für alle, die mich danach in irgendwelche Seelsorge, kindheitstherapeutische Traumata-Bewältigung schicken wollen. Also, sie hatten vergessen, was das Herz Gottes ist und sie hatten nur noch die Regeln. Und innerhalb dieser Regeln gab es keine Gewichtung mehr. Ich habe ein paar herausfordernde, also in dem Zusammenhang glaube ich wirklich ein paar herausfordernde Dinge. Ganz schnell sind wir manchmal dabei und sagen, Sünde ist Sünde. Und jede Sünde ist gleich. Aber lehrt es die Schrift wirklich? Also ja. Jede Sünde trennt von Gott. Das ist absolut wahr. Und der Hintergrund ist nicht, damit wir uns schlecht fühlen und Gott jemand hat zum Verdammen, sondern es kommt daher, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat und er einen Ruf auf uns gelegt hat, ihm wesensgleich zu sein. Und das ist eine hohe Berufung, die er dir und mir zuspricht und das ist die Sicht, die er auf dein Leben hat. Und deshalb ist alles, wo wir sündigen, etwas, wo wir von diesem Maßstab fallen. Und egal was es ist und sei es noch so eine Kleinigkeit, es trennt uns von Gott und wir fallen unter das, was Gott ursprünglich geplant hatte. Und dennoch kennt die Bibel Unterschiede in dem, wie Sünde sich auswirkt und in dem Maß an Zerstörung, das Sünde bringt. Und deshalb ist nicht jede Sünde gleich. Es gibt da sehr wohl Unterscheidungen. Auch andersrum, auch im positiven Sinne. Es ist gleich wichtig, ob du deinen Zehnten gibst oder eine hohe Wertschätzung für den Heiligen Geist hast. Es ist beides in der Bibel. Ist es gleich wichtig? Also, heute ist wirklich ein bisschen nicht so jäh und so. vielleicht was zum Nachdenken. Aber das ist die Falle, in die die Pharisäer getappt sind. Für sie war alles gleich. Sie hatten keine Unterscheidung. Und die Bibel fordert uns auf, weder Themen, also wenn ich das übertragen darf, weder Themen zu meiden, die uns vielleicht unbequem sind, noch alles gleich wichtig zu behandeln. Also Zentrum ist Jesus. Und alles, was zu ihm hinführt und uns in sein Bild verwandelt, ist wirklich zentral und elementär. So. Ich glaube, das ist die Richtung, die uns die Bibel hier vorgibt. Und das ist gut, dass wir anfangen, auch diese Unterscheidungen zu machen. Damit wir hier weder in die eine noch in die andere Seite kippen und nicht in das fallen, wovor Jesus uns warnt, dem Sauerteig, also die Lehre der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Die Summe deines Wortes. Also es ist nicht manchmal nur der eine Bibelvers, sondern etwas, wie Gott sich zu einem großen Thema in der Gesamtheit, von dem wie er sich offenbart hat, spricht. Und das ist herausfordernd. Also manchmal ist das herausfordernd. Ich will einen Text lesen. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Wie verstehen wir die Bibel? Wie wollen wir mit der Bibel umgehen? Ich finde den selber spannend. 5. Mose. Hintergrund, da geht es um Verlobung und ich lese es einfach. Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt und schläft bei ihr, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie doch in der Stadt war, den Mann, weil er seines nächsten Braut geschändet hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Wenn aber jemand ein verlobtes Mädchen auf freiem Felde trifft und ergreift sie und schläft bei ihr, so soll der Mann alleine sterben, der bei ihr geschlafen hat. Aber dem Mädchen sollst du nichts tun, denn sie hat keine Sünde, die des Todes wert ist, sondern dies ist so, wie wenn jemand sich gegen seinen Nächsten erhöbe und ihn totschlüge. Denn er fand sie auf freiem Feld und das verlobte Mädchen schrie und niemand war da, der ihr half. Wenn jemand eine Jungfrau trifft, die nicht verlobt ist und ergreift sie und schläft bei ihr und wird dabei betroffen, so soll der, der bei ihr geschlafen hat, ihrem Vater 50 Silberstücke geben und soll sie zur Frau haben, weil er ihr Gewalt angetan hat. Er darf sie nicht entlassen, sein Leben lang. Das ist doch mal... Was? Oh. Wem geht's gut bei dem Text? Also ganz ehrlich, ich finde den Text super herausfordernd, vor allem, weil das allererste, wenn ich das Ding höre, also da kommen so ein paar Assoziationen. Also hier, als es dann darum geht, wenn das auf dem Feld war und der Mann soll sterben, also schon allein das mit dem Sterben, aber dann der Mann soll sterben. Und dann, wie heißt es da? Dem Vater 50 Silberstücke geben. Wieso denn dem Vater? Was hat denn der mit dem zu tun? Die tun ja gerade so, als wären Frauen irgendein Eigentum. Was die so aus... aushandeln und besitzen. Aber schau, wir sind ganz schnell immer bei dieser Frage, was sagt der Text mir? Und das ist eine gute Frage, aber es ist halt nicht die erste. Ich finde das nochmal wirklich wichtig. Die erste Frage ist, was hat der Text damals den Leuten gesagt und in was für einem Umfeld wurde er denn geschrieben? Damals, die kannten das gar nicht. Also die hatten eine Kollektivkultur. Was wir heute haben, ist eine Individualkultur. Also sowas wie, Papi, ich gehe mal für ein Jahr FSJ nach Jerusalem. Das gab es damals einfach nicht. So, ich mache mein Ding. Da war man Teil einer Gruppe. Und da hatte eine Gruppe eine Verantwortung. Und damals ging es darum, also ich will da nicht zu tief rein, aber ein bisschen will ich schon ein paar Dinge, glaube ich, erklären, um uns ein Stück zu helfen. Wie wollen wir mit manchen Bibelsachen einfach umgehen und was hilft uns, Dinge mehr zu verstehen? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, Dinge einordnen zu können. In der damaligen Zeit war es revolutionär, dass die Bibel Verantwortung und Schutz für eine Frau bringt. Und damals, also wir sehen das wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick, weil wir denken, was ist denn das? Aber damals waren Frauen in der Umgebungskultur weniger wert als Tiere. Die waren tatsächlich freiwillig. Und hier ist jemand, wo man sagt, nee, guck mal, die sind in einer Familiengemeinschaft sicher. Und wenn eine Frau geschädigt, also gegen ihren Willen missbraucht wird, dann hat der Mann eine Verantwortung, sowohl der Gruppe gegenüber als auch der Frau, dass er sie heiratet. Das bedeutet, die Bibel fängt an, hier einen Schutz aufzubauen. Das ist die tiefere Aussage, um die es geht. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich möchte, dass wir bei ein paar Dingen erst nochmal verstehen, bevor wir zu dieser Frage kommen, was sagt der Text mir? Zuerst verstehen, was hat es denn damals gesagt? Paulus spricht ja auch ab und zu davon, hier habe ich kein Wort des Herrn. Kennen wir diese Stellen? Also wenn Paulus über Verheiratete und Unverheiratete und dass Leute ungläubig sind, dann sagt er, hier habe ich kein Wort des Herrn. Und wir sind ganz, also ich war früher ganz schnell dabei zu sagen, naja, da hat er eben keine Offenbarung, da sagt er halt nur, was er selber denkt. Das stimmt so gar nicht. Was Paulus da im Grunde sagt, ist, Paulus geht zu den Juden, zu den Heiden, also zu den Nicht-Juden, zu Menschen, die nicht jüdischen Ursprungs sind. Und er kommt in eine Situation, wo Jesus gar nie war. Jesus war in Israel und hat zu Israeliten gesprochen. Und da war ein gottgläubiges Volk. Also hatte er nie vor sich, dass es Leute gibt, wo einer gläubig ist und einer ungläubig. Deshalb hat Paulus kein Wort des Herrn. Weil sich Jesus über diesen Sachverhalt nie geäußert hat. Und deshalb macht er sich selber Gedanken und versucht, den Sinn Jesu zu verstehen und zu übertragen, was heißt es jetzt heute für diese konkrete Situation. Also er muss sich Gedanken machen und dem Sinne Jesu nach interpretieren. Ich habe eine letzte Stelle und dann will ich langsam zum Ende kommen. Eine Geschichte, die wir, glaube ich, sehr gut kennen. Apostelgeschichte 2. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Also, die Jünger sind zusammen. Vor 10 Tagen, also Jesus ist gestorben, hat sich 40 Tage lang gezeigt, ist dann zum Himmel aufgefahren und hat ihnen gesagt, sie sollen warten, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Und dann waren sie 10 Tage im Obergemach und dann erscheint der Heilige Geist, sie empfangen die Taufe, reden in fremden Sprachen, wissen eigentlich selber nicht, was passiert. Das gibt einen Auflauf, das wird öffentlich, die Leute strömen herzu. Das ist ja nicht in einem sicheren Kirchengebäude heimlich passiert, sondern das ist irgendwie publik geworden. Und es hat Spötter hervorgerufen, die da sagen, die sind doch besoffen. So, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Schau, hier finde ich was ganz, ganz Spannendes und ich will das mit dem, was wir vorhin sagten, verbinden. Hier sind die Jünger und ich glaube, die meisten von uns haben das noch so in Erinnerung und wir hatten die letzten Male auch ein paar Sachen angeguckt, wie Petrus wirklich unsicher war. Also am Anfang war er ganz mutig und dann, als Jesus gefangen genommen wurde und die Frau sagte, ach guck mal, das ist doch auch einer von denen, da hat er sich so in die Hose gemacht und ist weggerannt und hat Jesus verleugnet. Und Jesus begegnet ihm und holt ihn liebevoll wieder zu sich zurück. Und er erscheint den Jüngern 40 Tage lang und dann passiert etwas, was, also wir lesen das immer, naja, und dann, die sollen warten, bis der Heilige Geist kommt, wissen wir ja, Pfingsten, und dann passiert das. Aber die Jungs hatten eine ganz andere Perspektive. Petrus hatte gerade Jesus verraten und verleugnet. Jesus wendet sich ihm zu. Dann erscheint er unterschiedlichen Jüngern und dann verschwindet er vor ihren Augen und sagt, wartet, bis die Verheißung aus der Höhe kommt. Und dann ist er weg. Keine Rückfrage mehr. Wie sieht es aus? Wie lang dauert sowas? Was sollen wir denn machen? Ja, wartet, bis es passiert. Also nehmen Sie das und warten. Und am 10. Tage passiert es. Und dann passiert etwas, dass die Leute, die außen stehen, spotten und sagen, die sind doch alle besoffen. Und es sieht ja auch danach aus. Reden alle in fremden Sprachen, da ist nichts Verständliches mehr, keine Ahnung, was der Heilige Geist sonst noch alles getan hat. Das sind ein paar Fragen, die wirklich offen sind. Muss man das jetzt alles hinnehmen? Einfach alles, was passiert? Nee. Aber das sind doch manchmal auch unsere Fragen. Auch bei dem, was Gott auch so gewirkt hat. Warum passieren da manche Dinge? du, ich kann es dir vorher auch nicht immer sagen. Ich kann dir nicht alles erklären. Aber das finde ich wirklich spannend und hier will ich wirklich mit uns hin. Als es passiert ist, kann Petrus sagen, guck mal, hier gibt es doch eine große Linie, die Gott verheißen hat, was er alles tun will. Angefangen von dem Propheten Joel, was dieser gesagt hatte, dass der Heilige Geist kommt. Und sind es nicht manchmal auch unsere Fragen? Maria, wo bist du? Dein Zeugnis von diesem jungen Mann mit dieser besonderen Karre. Weißt du, manchmal passieren Dinge, keine Ahnung, das sieht echt wild aus. Nein, nein, weißt du, Iris-Wochenende, der Geist Gottes fällt, manche machen verrückte Dinge, aber die Frucht danach ist, dass Leute mutig werden und hingehen, Heilung aussprechen und Gott Dinge bestätigt und wir das hören. Manchmal ist es im Nachhinein einfacher zu verstehen als im Vorfeld. Manchmal ist es im Nachhinein einfacher, Dinge zu verstehen. Aber leben müssen wir sie nach vorne. Leben müssen wir sie tatsächlich nach vorne. Und ich habe versucht, ganz viele verschiedene Dinge kurz anzureißen. Das eine, Dinge, die mich herausfordern, Sadduzäer, nicht auf die Seite zu schieben. Auf der anderen Seite, es ist nicht alles gleich wichtig. Die Bibel kennt Unterscheidung, Pharisäer. Es ist manchmal nicht nur, oder es ist nicht die erste Frage, was sagt der Text mir, sondern was wollte Gott zuallererst damals sagen? Und wenn ich das ein Stück verstehe, was bedeutet das für mich heute? Und dann kommen wir immer noch in Situationen, dass ich glaube, wir sind in einer Zeit, die sehr davon geprägt ist, dass wir unseren Verstand so hochschätzen, dass wir das Gefühl haben, ich muss immer erst alles vorher verstehen, damit ich etwas tun kann. Und das ist eine Gefahr, die uns im Glauben wirklich aufhalten möchte, die uns wirklich aufhalten möchte. Sondern es ist meistens so, dass Gott Erlebnisse schenkt und wir danach Dinge verstehen. Ich will hier ganz kurz was erzählen und dann will ich schließen. Ich bin zum Glauben gekommen ohne Gemeinde, weil ich halt keine kannte. Und dann sind andere Leute auch zum Glauben gekommen, weil wir halt von Jesus erzählt hatten und eingeladen hatten, eine Entscheidung zu treffen. Und wir haben Bibel gelesen. Und dann sagte jemand, was soll das heißen, sie reden in neuen Sprachen? Und wir hatten keine Ahnung, um eine Geschichte kurz zu machen. Ein Freund hat ein Buch gekauft, hat mir das in die Hand gedrückt und sagte, lesen funktioniert. Ich habe gelesen, hat funktioniert. Ich habe das Buch zugeschlagen, ich habe in neuen Sprachen geredet. Ich war selber so überrascht. Ich habe den Mund zugemacht. Dann habe ich erstmal Buße getan, weil ich dachte, jetzt habe ich Gott gestoppt, habe gemerkt, das hat danach immer noch funktioniert, hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben. Dann musste Gott mir irgendwie beibringen, seine Stimme zu hören und ich hatte ja keine Gemeinde, die mich da an die Hand nehmen konnte. Also ist in meinem Leben Folgendes passiert. Ich war jung, noch in der Ausbildung und wir haben so einen Freundeskreis, wir haben uns öfters in so einem Kaffee getroffen und haben Anfang des Monats Bier getrunken und Ende des Monats immer Milch, weil die hat damals noch eine Mark 10 gekostet. So, also man konnte immer anhand der Getränke sehen, wie der Kontostand bei uns Jungs war. Da lief immer Fußball und ich mag da nicht so Frauensport und so. Also Fußball ist nicht meine Welt. Auf jeden Fall sehe ich halt Fußball und denke so, Bayern-Schalke, 3-1. Das Spiel geht 3-1 aus. Nächsten Tag, Dortmund-Frankfurt, 2-1. Das Spiel geht 2-1 aus. Irgendwie Gott hat gesprochen. Also wirklich, ich habe das so gelernt. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir Gedanken zu machen. Oh, Stuttgart-Bayern. Ja, Bayern wird gewinnen. Naja, aber Stuttgart, damals waren die noch gut. Na, ein Tor werden sie schon schaffen. Oder zwei? Bayern drei? Und ich habe gemerkt, es gibt einen Unterschied, wenn ich versuche herauszufinden, wie etwas enden könnte oder ob Gott spricht und ich eine Gewissheit in mir spüre, das wird geschehen und zwar genau so. Das waren meine ersten Versuche. Und das Spannende ist, um das kurz zu übertragen, schau, Gott hat genauso gesprochen wie in anderen Situationen auch. Die Frage, was bringt denn das und ist das wichtig, die ist tatsächlich berechtigt. Was habe ich von Fußballergebnissen, außer Wetten abzuschließen? Das ist doch eine berechtigte Frage. Das war nicht bedeutend für irgendjemand. Es war nur bedeutend für mich, dass ich Sicherheit bekomme. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden. Das war jetzt einfach nur für den Markus wichtig, weil es wird einen Zeitpunkt geben, wo Gott zu mir und zu Svenja sagen wird, verlasst, was ihr habt und zieht nach Ostdeutschland. Und wir wären nicht gegangen, hätten wir damals nicht gelernt, wie sich die Stimme Gottes anfühlt. Das war bedeutungsvoll. Aber beides war die Stimme. Beides war die Stimme Gottes, aber das war bedeutungsvoll. Das war nur, also hört das richtig, das war nur Vorbereitung. Aber ich möchte den kleinen Anfang nicht missen. Eigentlich ist der kleine Anfang das, was mir am bedeutendsten ist. Weil es ist das, wo ich die ersten Schritte gemacht habe. Ich konnte das noch nicht erklären. Ich wusste noch nicht, wo das hinführt. Ich wusste noch nicht, dass irgendwann aus dem Gott unser Leben wirklich nochmal auf den Kopf stellt. Ich habe es nicht mal in der Bibel gefunden. Ich hatte keine Erklärung und ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt soll. Alles, was ich hatte, dass es dieselbe Stimme ist, die mir immer vertrauter wird, die ich davor einmal gehört hatte, als Gott zu mir sagte, ich habe dich schon immer geliebt. Und ich einen Schritt nach vorne gewagt habe, ohne dass ich weiß, was kommt. Heute ist es einfach. Heute gucke ich zurück. Heute kann jeder sagen, du, Gott hat dich vorbereitet, geformt, du hast seine Stimme hören gelernt, all die Dinge. Aber damals, das war ein Riesenkampf für mich. Das war wirklich ein Kampf, weil ich nicht wusste, wo das Ding hingeht. Und alles, was ich hatte, war die Beziehung zu ihm und gleichzeitig der Versuch, die Bibel in die Hand zu nehmen und zu sagen, Jesus, versuch mir zu erklären, was hier gerade passiert. Und ich glaube, zudem lädt Gott uns ein. Sowohl zu lernen, zu unterscheiden und einzuordnen und gleichzeitig in der Demut zu leben, dass ich einordnen nicht immer vorher kann. Alles, was ich jetzt kann, ist ein Schritt zu gehen und versuchen, aus der Beziehung mit ihm die Dinge zu verstehen. Ich möchte hier schließen.